In der heutigen Podcast-Folge habe ich für dich eine Überraschungsgästin und eine eurer liebsten Gästinnen im Yoga als Beruf Podcast mitgebracht, und zwar Bianca Ritz. Bianca ist ja mehrfache Autorin, wirklich erfahrene Online-Business-Unternehmerin und hat so viel Wissen im Thema Marketing. Und wir sprechen in der heutigen Podcast-Folge mal ausführlich darüber, was sich geändert hat im Online-Marketing, was ihre Trendvoraussagen sind für 2024, ob es besser ist, sich omnipräsent zu zeigen oder auf eine Plattform zu fokussieren und so viel mehr. Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast. Der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Business-Wissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Schön, dass du heute wieder dabei bist für dieses spannende Interview, auf das ich mich tatsächlich sehr gefreut habe. Bianca Fritz hat ja im letzten Jahr ein neues Buch herausgebracht und das war für mich auch der Anlass, sie einzuladen, über ihre Arbeit zu sprechen, und zwar vor allem über Marketing. Wir sprechen viel darüber, wie sie ihre eigene Marketingstrategie angepasst hat, worum es im neuen Buch geht, die wichtigsten Messages, wie wir KI wirklich sinnvoll nutzen können und was mit KI tatsächlich auch nicht funktioniert, die Trends im Online-Marketing, was sich auf dem Markt ändert und so vieles mehr. Ich möchte dich nicht länger auf die Folter spannen und wünsche dir ganz viel Freude mit dem spannenden Interview mit Bianca. Hallo liebe Bianca, herzlich willkommen zurück zum dritten Mal im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast für uns, die Yoga-Lehrerinnen, die diesen Podcast immer hören. Stell dich doch nochmal ganz kurz vor für diejenigen, die dich vielleicht heute zum ersten Mal hören dürfen.
Ja, sehr gern. Hallo Antonia, ich freue mich, dass ich ein Dauergast sein darf bei dir. Ich bin immer sehr, sehr gerne bei dir. Ich bin Mindful Content Mentorin. Das ist natürlich ein Berufstitel, den ich mir selber geschaffen habe, und mir geht es darum, dass man achtsam und wirklich sinnvoll sichtbar wird da draußen. Also es geht sehr, sehr viel um Sichtbarkeitsmut. Es geht aber auch tatsächlich um die Gestaltung von Content, damit der auch gut an.
Das ist total cool. Und du bist ja auch zweifache Autorin, was ich einfach so unglaublich finde, weil du auch in sehr kurzer Zeit zwei Bücher geschrieben hast beim großen Verlag. Das haben wir ja auch ein bisschen als Anlass genommen, uns heute nochmal zu treffen. Erzähl doch erstmal, wie war 2023 für dich so im Business?
Ich glaube tatsächlich dadurch, dass ich eben dieses zweite Standbein als Autorin habe, konnte ich diesen Rollercoaster, diese Achterbahn, die dieses Jahr im Online-Business war, zum Teil ein bisschen von außen beobachten. Denn ich habe ja im ersten halben Jahr mich zurückgezogen, ich würde sagen, in etwa die Hälfte meiner Arbeitszeit habe ich genutzt, um mein zweites Buch zu schreiben. Und die andere Hälfte war ich dann hauptsächlich beschäftigt mit Arbeit mit Kunden und habe auch gar nicht so viel gelauncht in dieser Zeit. Aber natürlich, was ich auch ganz stark mitgekriegt habe, wenn ich etwas verkauft habe, ist dieses, dass es schwieriger geworden ist. Also wir haben ja dieses Jahr mitbekommen, dass die ganze Coaching-Szene recht in Mitleidenschaft gezogen worden ist, durchgeschüttelt worden ist. Da war zum einen die rechtliche Seite mit der ZFU, dass man plötzlich das Gefühl hatte, gar keine Kurse sind mehr irgendwie zulässig. Man darf das alles gar nicht mehr so verkaufen. Da waren einige Fernsehdokus, wo auch wirklich dunkle Machenschaften und einfach Coaches auch aufgezeigt wurden, die den Menschen einfach nur das Geld aus der Tasche ziehen und ihnen nicht wirklich weiterhelfen. Und das hat natürlich auf die gesamte Branche, was Coaching und Mentoring angeht, und so sehr stark abgefärbt. Also ich habe es gemerkt, tatsächlich in Verkaufsgesprächen, dass da eine sehr große Skepsis inzwischen einfach da ist und dieser Teil mit Vertrauen aufbauen immer, immer wichtig.
Das ist super spannend, dass du das sagst. Also was mir zum Beispiel auch noch aufgefallen ist, 23, dass echt viele namhafte große Coaches aufgehört haben, wo ich jedes Mal dachte, wow, gehst du jetzt in Rente oder gehst du jetzt in die, also manche sind ja auch in die Festanstellung gegangen, manche sind einfach völlig von der Bildfläche verschwunden und auch nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch im amerikanischen, kanadischen. Also das fand ich einfach so interessant zu beobachten, und wir kennen nicht immer die Beweggründe dafür, aber es ist mir aufgefallen, dass es dieses dieses Jahr einfach, also 2023, gehäuft passiert ist. Hast du das auch gemerkt?
Ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist jetzt gerade im Gespräch mit anderen Online-Unternehmerinnen, ist, dass sie einfach erzählt haben, dass dieser persönliche Kontakt, wie das so wichtig geworden ist. Und ich glaube, den will nicht mehr jeder. Also deshalb kann ich mir vorstellen, dass viele große aufhören, weil sie quasi gelernt haben, es geht ohne den persönlichen Kontakt zu den Kunden. Und dann merken sie plötzlich, meine hochpreisigen Produkte kann ich ja gar nicht mehr verkaufen, ohne dass ich zum Beispiel wirklich ein persönliches Verkaufsgespräch führe. Und ja, vielleicht ist es so, dass wenn man dann das Gefühl hat, ich habe mich da eigentlich rausgenommen und ich will das nicht mehr, dass man dann sich lieber eine Alternative sucht, als nochmal zu sagen, okay, dann mache ich halt dieses Groundwork und spreche wirklich mit den Menschen, mit denen ich später arbeiten möchte.
Ja, das ist sehr interessant. Das merke ich auch. Also, dass gerade, dass sich Produkte nicht verkaufen, die keinen Support, kein Q&A, keine Ansprechpartnerin haben, wie auch immer. Das ist total wichtig. Aber ich hatte noch nie ein Produkt, was das nicht hatte. Deshalb habe ich es jetzt auch nicht wirklich anders getestet. Aber ich sehe es bei anderen, dass es jetzt einfach wieder mehr wird. Irgendwie, wo man lange gesagt hat, ja, mach doch einfach ein Evergreen, irgendwie selbst deinen Online-Kurs. Ich dachte, also bei meiner Zielgruppe funktioniert das nicht. Die haben immer so viele Fragen. Ich mache das von vornherein lieber mit der Option, mit dem Support. Aber klar, es gab immer auch Selbstlernprodukte, die irgendwie funktioniert haben und jetzt halt nicht mehr ganz so gut.
Was ich gemerkt habe, also ist im Launch-Prozess selber. Also es werden ja viele große, teure Programme verkauft und die sollen sich dann aber trotzdem über einen Evergreen-Funnel verkaufen, wo es diesen persönlichen Kontakt gar nicht gibt oder wo es ihn nur in einem Webinar gibt, wo sehr, sehr viele Menschen drin sind, wo man dann auch trotzdem das Gefühl hat, so, naja, aber gesehen werde ich eigentlich nicht. Also, und das ist, glaube ich, etwas, was nicht mehr funktioniert. Ich glaube, Selbstlernprodukte an sich, die haben schon noch ihren eigenen Wert. Also, ich bin eigentlich jemand, ich mache das sehr gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jemanden vor mir, der seine Inhalte kurz und klar fassen kann, dann mache ich das lieber in meiner eigenen Geschwindigkeit und ich brauche den Support gar nicht immer unbedingt. Also ich finde, das hat schon auch seinen Zweck. Das hängt total von der Branche ab und von dem, was man lernen möchte.
Ich merke das ganz oft, dass wenn jetzt jemand in meinen Online-Kurs eingestiegen ist und ich denke eigentlich, ich kenne die Person nicht und dann sehe ich die Person aber zufällig auf Instagram und schaue mal nach und dann sehe ich, ja, wir haben ja in den letzten Monaten beziehungsweise teilweise auch Jahren schon echt ein paar Mal einfach nett hin und her geschrieben. Also ich glaube schon, dass ich antworte auf jede Nachricht, ich bin immer freundlich, also ich bin ja nicht freundlich, weil ich freundlich sein muss, sondern ich bin einfach, wie ich bin. Aber dass es einfach wichtig ist, dass man das sozusagen nicht ignoriert und dass nicht jedes kleine Hin- und Herschreiben auf den Verkauf hinauslaufen muss, aber langfristig natürlich kann, dass diese Nahbarkeit, dass dieses, oh, Antonia antwortet tatsächlich, auch wenn ich ihr schreibe, ich fall hier nicht durchs Raster, dass das wirklich total wichtig ist.
Absolut. Also mir geht es ganz, ganz oft so, dass wenn jemand bei mir ins Programm kommt, dass ich dann das Gefühl habe, irgendwo habe ich doch den Namen schon mal gehört. Und dann ist es entweder, weil man mal aus einem Mail hin und her geschrieben hat oder weil man auf Instagram Kontakt hatte und so. Also das kann man dann immer relativ leicht auch wieder zurückverfolgen, ja.
Ja, was hat sich denn nach deiner Meinung nach noch geändert im Online-Marketing?
Wir hatten ja im Frühjahr diesen großen Schock, wo wir alle so ein bisschen aufgewacht sind und gesagt haben, was ist das jetzt, was soll das jetzt, als ChatGPT kam. Also wir haben jetzt plötzlich KI auf diesem Markt mit dabei und uns wird von allen Seiten erzählt, dass wir unseren Content innerhalb kürzester Zeit mit KI erstellen können. Also das irgendwie 30 Reels in 30 Minuten und so, das hast du wahrscheinlich auch alles schon überall gesehen und gelesen. Und da wird jetzt der Markt schon ziemlich aufgemischt. Da passiert viel. Also zum einen habe ich das Gefühl, dass die Inhalte sehr viel generischer geworden sind, also sehr viel austauschbarer dadurch, dass die Menschen KI verwenden. Dass man das jetzt tatsächlich auch schon sieht, dass die Masse an Content zunimmt, die Reichweite des eigenen Contents abnimmt und zugleich ja der Content sehr austauschbar wird. Und auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl gehabt in den letzten Monaten, und das ist wirklich keine schöne Entwicklung, dass dadurch, dass dieses Verkaufen anstrengender geworden ist, da das viele Menschen gemerkt haben, dass es zugleich auch pushier geworden ist. Also ich sehe so viele Accounts, zum Beispiel auf Instagram, wo früher mal Mehrwert da war und wo jetzt eigentlich fast jeder Post verkauft. wobei fast jedem Post ein Aufruf hinten dran ist. Und das mit der Verknappung wird auf die Spitze getrieben. Also das ist etwas, was ich sehe bei Bewegungen, die mir echt keinen Spaß machen. Die mir die Freude am Content konsumieren, quasi anschauen, so ein bisschen verderben. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Beobachtest du das auch?
Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass ich im Sommer 2023 im August 4 Wochen Instagram-Pause gemacht habe und bevor ich wieder reingegangen bin, bin ich 2/3 der Accounts, denen ich vorher gefolgt bin, entfolgt. Und ich folge jetzt überwiegend meiner Zielgruppe. Überhaupt kein Marketing-Accounts, kein Influencern, kein Entertainment-Accounts. Einfach, weil ich das für mich unbedingt kappen wollte, diesen Entertainment-Faktor in der App. Natürlich habe ich auf meiner Explore-Seite irgendwelche Sachen, aber ich versuche mich da nicht so reinziehen zu lassen. Und deshalb fallen mir diese Trends vielleicht ein bisschen später auf. Ich gucke auch nicht in meinem Real-Feed groß rum. Einfach, ich verstehe diese Sogwirkung dahinter und die funktioniert bei mir halt ausgezeichnet. Und ich habe leider nicht so viel Zeit dafür. Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, wobei ich halt diesen ganzen anderen Business-Accounts allen nicht folge. Vielleicht wäre es auch nicht so schlecht, aber andererseits inspiriere ich mich sowieso nicht so bei anderen Accounts. Deshalb, was mir ein bisschen fehlt bei dem, was ich so sehe, ist, dass ich ganz oft das Gefühl habe, es wird halt sehr viel, ich will nicht kopiert sagen, aber es wird sich sehr stark inspiriert. Also ich sehe dann irgendwie x-mal am Tag den gleichen Sound mit einem sehr ähnlichen Text dahinter. Das langweilt, also gucke ich mir dann halt nicht an, das langweilt halt. Es ist halt weniger irgendwie so Persönlichkeit dahinter. Also es ist nicht mehr so charismatisch, es ist nicht mehr so individuell. Wie du sagst, vielleicht halt auch sehr so auf Verknappung und Verkaufen ausgelegt. Und das macht es aber für mich eher uninteressanter.
Ja. Und es ist eben genau dieses Generische, was du da gerade beschreibst. Die Posts sind zu so einem großen Teil austauschbar. Und mich überrascht dieser Trend, ehrlich gesagt, ein bisschen, weil wir doch seit Jahren wissen, wie unheimlich wichtig die Persönlichkeit und dass wir eben über Persönlichkeiten, über Storytelling die Menschen erreichen können und Vertrauen aufbauen können. Aber ich schiebe das wirklich auf diese Idee, jetzt kann ich ja ganz schnell alles mit KI machen. Das ist so eine Anfangsbegeisterung ist.
Viele Dinge haben erstmal halt einen großen Hype und dann...
Und vor allem auch in diesem Hype geht wahnsinnig viel schief. Also Norbert Elias hat ja quasi die Idee, dass in der Gesellschaft alles ein bisschen besser im Sinne von zivilisierter, friedlicher und so weiter wird. Aber immer wenn etwas Neues eingeführt wird, haben wir erstmal die Gegenbewegung. Also zum Beispiel, als der Straßenverkehr eingeführt wurde, hatten wir erstmal jede Menge Unfälle, weil erstmal diese Regeln gefunden werden mussten. Und ich glaube, wir befinden uns gerade in so einer großen Unfallphase, was die KI angeht. Also die Leute übertreiben es einfach völlig, wissen noch nicht, wie nutze ich das Ganze für mich. Und wir müssen erstmal einen Umgang damit finden, bevor wir das zu unserem Guten auch nutzen können.
Wie können wir denn deiner Meinung nach KI sinnvoll nutzen und was sind für dich absolute No-Gos, was KI angeht?
Also absolute No-Gos ist für mich eben wirklich dieses, ich erstelle mir am besten gleich ganze Pakete an Posts mit 1 oder 2 auch noch relativ generisch formulierten Prompts, also die Anfragen, die man bei ChatGPT eingibt. Kopiere die dann rüber in Canva und lass das einmal, lass runterrattern und mach da jede Menge Karussellposts aus. Also das ist für mich ein absolutes No-Go, weil das sind Tipps, die kann ich wirklich an jeder Tankstelle bekommen. Also die sind nicht wertvoll. Das, was da drin steht, ist nicht wertvoll. Einfach schon von der Logik der KI her, weil die zeigt uns ja die Dinge, die besonders wahrscheinlich sind, die Worte, die hintereinander kommen. Also ist die quasi per Definition schon nicht kreativ. Die kann ja kreativ sein. Wir können ihr natürlich immer sagen, versuch kreativer zu sein, versuch dies emotionaler zu formulieren, aber ich weiß nicht, ob hast du schon mal die Idee eingegeben, formuliere das emotionaler, weil dann kommt sie plötzlich mit irgendwelchen Sprüchen, die aus einem Gedicht kommen könnten, irgendwie so eine ganz blumige Sprüche.
Ich benutze meistens in den Prompts, die Tonalität ist freundschaftlich oder solche Sachen, um das halt so ein bisschen persönlicher zu machen, aber also ChatGPT spuckt mir so einen Scheiß teilweise aus, wo ich dann denke, okay, da kann ich jetzt vielleicht ein Satzfragment von irgendwie verwenden. Oder das ist mal so ganz nett, aber ich versuche sowieso eigentlich andersherum zu machen, dass ich erst die Ideen sammle, weil das für mich halt nicht funktioniert.
Ich glaube, es hilft, wenn man ein bisschen versteht, wie die eigene Kreativität funktioniert. Damit man die einfach nicht einschränkt durch die KI, weil das ist das Ganze, die große Gefahr dabei. Und die eigene Kreativität, das ist ja die schöpft aus den eigenen Erfahrungen, aus der Persönlichkeit und so weiter. Das heißt, wenn ich Inhalte erstelle und ich möchte mir von der KI helfen lassen, dann wird die erste Ideensammlung, der erste shitty first draft, das wird erstmal alles auf Papier und in meinem Kopf passieren, weil da diese Assoziationen stattfinden, die eben mit mir und meinem Leben oder mit Erfahrungen mit Kunden und so weiter zu tun haben. Danach kann ich das eingeben bei der KI und kann es ergänzen lassen. Weil gerade wenn man zum Beispiel eine Argumentationskette oder sowas aufzeigt, dann hin und wieder vergisst man etwas. Man hat das eben nicht alles im Kopf. Das heißt, hier ist dann wiederum die Präzision der Maschine komplett hilfreich. Und dann nutze ich sie tatsächlich auch nochmal so eher am Ende, wenn ich merke, ich überarbeite meine Inhalte und ich habe mich zum Beispiel dreimal wiederholt und will das eigentlich nicht nochmal so sagen oder ich hätte gerne einen anderen Ausdruck dafür oder ich hätte gerne einen anderen Überschluss. Dann ist es so ein bisschen für mich wie damals in meinem Alltag als Redakteurin, dass ich schnell rüber rufe zu der Kollegin, fällt dir da noch was anderes ein oder wie würdest du das sagen? Oder auch, bevor ich ein Interview führe zum Beispiel, so welche Frage hättest du an die Person und so. Also so für mich ersetzt die KI ein Stück weit einfach diese Kollegin, die ich mal schnell fragen kann. Ich lasse die aber nicht den ganzen Content für mich machen. Lebe es einfach, wenn du zum Beispiel einen Blogartikel von der KI schreiben lässt. Und dann wird einem ja oft gesagt, lass erstmal quasi den Blogartikel schreiben. Und danach bringen die Persönlichkeit und die Beispiele mit hinein, um das Ganze zu deinem zu machen.
Ja. Yeah.
Jetzt, damit die KI schon mal einen guten Blogartikel schreiben kann, musst du sowieso diesen Prompt so lang und so ausführlich machen, dass ich immer das Gefühl habe, jetzt hätte ich eigentlich den Blogartikel auch schreiben können. Also quasi beginne damit, füge hier noch ein Beispiel ein, mache Zwischenüberschriften in dem und dem Ton, wo ich dann denke, so, okay, wenn ich mir das alles schon überlegt habe, dann habe ich es eigentlich auch schon geschrieben, dann bekomme ich ja von der KI, weil die KI ist ja schon, es ist eine Intelligenz. Das heißt, diese Absätze, die bauen aufeinander auf, das hat alles eine Struktur, das ist alles in sich schlüssig, was ich da bekomme. Und da dann reinzugehen und eigene Beispiele und Persönlichkeit quasi im Nachhinein versuchen, dort hineinzubringen, finde ich unheimlich schwierig. Deshalb finde ich auch so dieses, was du gerade gesagt hast, schon den ersten Schritt erstmal für sich machen oder auch die Texte erstmal für sich formulieren und sich danach von der KI helfen zu lassen, finde ich die viel intelligentere Herangehensweise.
Ja, total. Da sprichst du echt was an. Ne? Weil das, ich merke halt auch, dass das klingt immer so yogisch, ne? Dass dieses die Kreativität kommt bei mir so ein bisschen aus der Leere. Die kommt meistens auch nicht, wenn ich vorm Laptop sitze oder wenn ich schon gar nicht, wenn ich vor Instagram sitze, sondern die kommt, wenn ich joggen gehe oder mit meinem Fahrrad abends durch die Stadt fahre und an nichts denke so ein bisschen. Dann denke ich auf einmal so, ach, hier die 1, 2, 3 Real-Ideen sind dann auf einmal da. Weiß ich auch nicht, wo die herkommen. Aber die kommen nicht, indem ich halt da sitze und irgendwas konsumiere oder irgendwelche Prompts bei ChatGPT reinhaue. Und was ich halt auch merke, wie du hast ja gesagt, man muss verstehen, wie KI funktioniert. Das heißt, die KI weiß, welche Wörter aneinandergereiht werden am häufigsten und deswegen spuckt ChatGPT mir ständig aus, bringe dein Business auf das nächste Level. Und ich finde, es gibt nichts Ausgelutschteres. Ich weiß gar nicht, was das bedeuten soll. Das ist kein Game, wo wir auf einem anderen Level irgendwie ankommen und irgendwelche Figuren gewinnen oder so. Und daran merkst du halt, was es halt als Quellen benutzt. Und das kann ich so nicht verwenden. Und wenn ich dann aber denke, jemand, der vielleicht die Sprache seiner Community noch gar nicht spricht und gar nicht weiß, was ist meine Positionierung, was bewirkt mein Angebot, dann kann man halt da auch schnell leider in so eine Ecke geraten, wo man halt dann überhaupt keinen Content mehr hat, der irgendwie zieht oder interessant ist. Halt, weil man diese ganze Vorarbeit nicht geleistet hat, die aus einem selber herauskommt.
Eigene Stimme entwickeln, die Stimme der Kundschaft verstehen, all das ist etwas, das kann in die KI nicht abnehmen. Gerne nochmal an dem anknüpfen, was du gesagt hast mit den Kreativität. Entsteht aus Lehre. Ich würde eher sagen, die Ideen kommen in der Lehre. Aber die Kreativität, die braucht ja dann auch wirklich eine Umsetzungsphase. Die braucht das, ja, ich bin ja unter Yogis, die braucht das Pitta. Und
ja.
Die Ruhe von einem Kaffer. Also dieses, und jetzt setze ich mich hin vor das leere Blatt und schreibe einfach mal auf, was da ist. Die brauchen das halt auch. Also einfach nur draußen spazieren gehen, entsteht leider kein Post daraus.
Ja, das ist natürlich, an den Teil denke ich immer gar nicht, weil der ist für mich halt und das ist der logische nächste Schritt. Das ist ja dann, wenn ich dann spazieren gehe, hole ich auch mein Handy raus und tippe das schnell in meine Notizen-App rein. Und dann weiß ich ja schon, am Montag steht ja wieder in meinem Kalender was mit Content-Produktion. Und da muss ich ja nur die Notizen-App aufmachen. Aber ja, natürlich, das ist natürlich auch nur, weil ich schon so lange Business bin, dass es für mich völlig logisch ist, dass daraus halt auch was folgen muss.
Wo du das jetzt gerade sagst mit der Notizen-App beim Spazierengehen, ich habe jetzt eine Funktion von der KI entdeckt, die ich relativ vielversprechend finde, nämlich genau für dieses, wenn du brauchst eine Idee. Du kannst ChatGPT als App, kannst du jetzt mit der Sprachfunktion nutzen und dich gut mit dieser Person wirklich, also es fühlt sich wirklich wie eine Unterhaltung an. Und diese Person stellt dir quasi immer wieder Rückfragen zu diesem Thema, was dich dann dazu anregt, weiter über das Thema nachzudenken. Und das finde ich cool für die Leute, die sagen, sie sind sprachlich besser, ihre Gedanken zu sortieren als schriftlich, weil du natürlich trotzdem nachher das ganze Transkript von dieser Unterhaltung schriftlich haben kannst und da dann was rausnehmen kannst für deinen Content. Also das wäre etwas, wo ich sage, da ist Potenzial drin.
Okay, das probiere ich mal aus. Ich habe die App noch nicht, aber ich habe sie im App Store schon gesehen. Sehr cool. Ja, cooler Tipp. Danke, das probiere ich mal. Wie hast du denn deine eigene Marketingstrategie dieses Jahr angepasst?
Ich habe tatsächlich sehr viel weniger gepostet als in den Vorjahren und mir für jeden einzelnen Post mehr Zeit gelassen. Das ist so meine Hauptveränderung, die ich dieses Jahr gemacht habe. Weil ich gesagt habe, wenn ich in meinem Buch und auch in meinen Daten und in meiner Argumentation sage, weniger ist mehr, dann möchte ich das auch selber stärker leben.
Total cool. Ja, also ich glaube auch, dass das dem Algorithmus oder dem Feed oder wie auch immer auch schadet, wenn wir mehr Content, aber schlechteren Content raushauen. Hey, worum geht's denn in deinem neuen Buch?
Das neue Buch, ich bin ja ursprünglich aus dem Journalismus. Also ich habe eine ganz klassische journalistische Ausbildung gemacht. Volontariat heißt das so bei der Tageszeitung, richtig, wie man sich vorstellt. Ich glaube, ich war nie beim Kleintierzüchterverein. Das ist immer so dieses typische Beispiel, das genannt wird, so dass man als Journalist, wenn man anfängt, zum Kleintierzüchterverein geht, da war ich leider nicht. War dafür beim Männergesangsverein und all diesen Dingen, wo man das Gefühl hat, man wird da in Welten hereingestoßen, von denen man noch nicht viel versteht und die höchstwahrscheinlich ziemlich langweilig sind. Also gerade alle Vereinssitzungen, Jahressitzungen und so, daraus etwas Spannendes herauszuholen, das ist durchaus eine Herausforderung. Journalisten haben das ja zugleich seit Hunderten von Jahren immer mal wieder mit Unterbrechung von Kriegen und so, wo zensiert wurde und so, wo man sagen kann, okay, in dieser Zeit hat sich das nicht weiterentwickelt. Aber prinzipiell haben JournalistInnen und Medienschaffende insgesamt Techniken entwickelt, wie sie einfach Inhalte interessant machen, wie sie in Themen die Geschichten finden und wie sie die dann wiederum so ausbreiten, die Inhalte, dass die Menschen einfach aufmerksam werden und dranbleiben an den Inhalten, weil das ist natürlich ihre Währung. Medien werden ja durch diese Aufmerksamkeit bezahlt, durch die Leserzahlen, durch die Zuschauerzahlen und so weiter. Und meine Überzeugung ist, dass wir als Content Creator davon ganz, ganz viel lernen können. Also, dass wir ganz viele dieser Basics einfach für uns anwenden können, dieser Techniken, um unseren Content interessanter und relevanter zu machen für unsere Zielgruppe. Und genau das ist es, was ich mit Content Matters gemacht habe. Also, ich bin quasi in alle meine journalistischen Bücher damals aus der Ausbildung und all die Weisheiten, die ich in der Redaktion mitbekommen habe, bin ich nochmal eingetaucht und habe gesagt, okay, und was bedeutet das für Content Creator? Hab das jeweils quasi übersetzt, wie kannst du das in deinem Content anwenden, um den interessanter zu machen? Ja. Was ist Content Matters?
Ja, das ist richtig, richtig cool, weil es ist so, also Menschen sind ja einfach, die wollen Geschichten hören. Wir interessieren uns ja so sehr dafür, wenn jemand, den wir nicht kennen und im Leben nicht treffen werden, im Podcast eine Stunde über sich redet. Warum auch immer. So ist halt der Mensch, ne? Oder ja, generell Geschichten, Lebensgeschichten, Wendepunkte, Krisen, das ist ja alles immer so interessant. Und dann guckt man auf Instagram und das ist alles so langweilig.
Und man blättert bei Instagram durch einen Duden oder ein Word, ein Lexikon, das war das.
Genau, ich sag immer zu meinen Yoga-Lehrerinnen, wenn sie mit Instagram anfangen, bitte hört auf, das Yoga-Lexikon zu sein. Niemand interessiert deinen Post über, was ist Yin-Yoga? Niemand möchte das lesen. Wenn die Leute das wissen wollen, dann nutzen sie Google. Das gucken sie sich nicht auf Instagram an.
Was ist Yin-Yoga für dich? Und was ist Yin-Yoga für deine Kundinnen? Und an welchen konkreten Beispielen und Geschichten kannst du das zeigen?
Genau.
Dadurch wird dann wiederum ein Schuh draus. Journalistinnen sitzen ja den ganzen Tag eigentlich vor einem Newsfeed, bekommen zum Beispiel von den Nachrichtenagenturen Dinge oder... Wenn du Lokaljournalist bist, dann wollen alle in die Zeitung und schicken dir irgendwelche Pressemitteilungen und du hast die ganze Zeit so eine Brille auf und ich finde, die ist auch als Content Creator super wertvoll, dass du dich fragst, was ist da dran wichtig, neu oder interessant? Und im allerbesten Fall, damit du überhaupt einsteigst und Content daraus kreierst, erfüllt es zwei Kategorien. Also entweder neu und wichtig oder wichtig und interessant. Und neu kann man sich relativ leicht zusammenreimen. Das sind, wenn es neue Studien gibt, neue Erkenntnisse und so weiter. Wir als Content Creator sind da aber tatsächlich ein bisschen anders als Journalisten. Also da ist dann wiederum die Übersetzungsarbeit dann da. Weil wir müssen immer an unsere Zielgruppe denken. Was ist für sie neu? Was haben sie so noch nicht gehört? Also so können wir quasi diese Kategorie erfüllen. Wichtig, auch für die Kategorie wichtig, müssen wir unsere Zielgruppe wahnsinnig gut kennen. Was ist für die wirklich relevant für ihren Alltag, für Praxis zum Beispiel? Können dann die Geschichten so schreiben, dass da eben etwas Konkretes drin ist, wo die Person etwas mitnehmen kann? Und interessant, du hast es gerade selber angesprochen, werden die allermeisten Dinge durch Personalisierung. Also dadurch, dass ich nicht einfach etwas behaupte, sondern dass ich das an einem ganz konkreten Beispiel am besten an einem Menschen zeige, weil es dann menschelt, weil wir uns dann damit identifizieren und das Ganze fühlen.
Genau, weil in dem Moment ist es nahbar, es ist niedrigschwellig und man weiß sofort, man kann sich auf einer emotionalen Ebene mit der Person verbinden oder nicht. Genau. Ja. Dann weiß man sofort, das ist für mich oder das ist nicht für mich. Dann kann man das einfacher entscheiden. Genau, und beim generischen Content sagt man ja meistens, das ist nicht für mich. Was ist die wichtigste Message aus deinem neuen Buch?
Dass du dir Gedanken darüber machen solltest, ob der Content die Zeit deiner Community wert ist. Also, dass du tatsächlich die Zeit deiner Community hoch schätzt. Also dieses Nichtstehen wirklich als Grundsatz mit oben ranzuschreiben, das ist für mich die wichtigste Botschaft dieses Buches. Denn ja, wir wollen mit unserem Content verkaufen. Die allermeisten machen Content-Marketing, um etwas zu verkaufen. Aber wenn wir schon vorher die Leute mit Zeug zubannern, die ihre Zeit nicht wert ist, dann kommen die überhaupt nicht zu diesem Schritt. Also es geht tatsächlich auch darum, schon die Inhalte so zu verkaufen, dass die für die Menschen wertvoll sind und einfach noch wirklich den Wert von den Inhalten zu verbreiten. Und da reicht mein zweites Buch dem ersten Buch wieder die Hand, wo es einfach darum geht, so hey, jeder Post, den du nach draußen gibst, sollte einen Sinn haben. Und das zweite Buch ist dann eher in die Richtung, okay, und ich zeige dir noch, wie du diesen Sinn herausarbeitest, wie du das technisch machst, dass die Botschaft auch wirklich ankommt.
Das ist total schön. Das ist echt ein cooles Buch. Also für mich macht es total Spaß, darin zu stöbern. Und du hast es ja auch mit schönen Geschichten natürlich irgendwie aufbereitet und so. Aber ich kann es auf jeden Fall allen empfehlen, die da ihren Content ja dem Tiefe geben wollen oder da Ansatzpunkte suchen, weil es ist trotzdem ein Handbuch, mit dem man gut arbeiten kann. Das ist alles so interessant und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen jetzt hier ein Stück weit für sich mitnehmen können, dass es eben total wichtig ist, dass wir den Content aus uns heraus kreieren, dass er zugänglich sein muss für Menschen und interessant und erzählt sein darf wie eine Geschichte, ne? Und dass es halt qualitativ wichtig sein muss und dass alles, was uns unterstützt, sei es Canva oder sei es irgendwie KI, das sind immer nur Stützräder. Aber es ist nicht der Content. Der Content kommt aus uns.
Vielleicht darf ich an der Stelle noch ergänzen.
Ja, gerne.
Über Techniken und Tools. Den wichtigsten Gradmesser, den wir aber haben, weil du gerade gesagt hast, der Content entsteht aus uns, ist tatsächlich auch dieses Bauchgefühl, ob das interessant ist. Und wenn es noch nicht interessant ist, ja, dann wende diese Techniken an. Dann schau, wie du das Ganze noch shiften kannst, sodass es spannender Content wird. Aber dieser Gradmesser, ob es spannend ist, den haben wir in uns selber. Diese völlig diese völlig sinnvolle und doch so einfache Frage, würde ich das selber denn teilen, liken, kommentieren oder nicht, die ist so wertvoll. Wir haben da einen ganz wichtigen Gradmesser.
Den dürfen wir ruhig in Betracht ziehen, ne? Den müssen wir nicht überhören. Den dürfen wir auch bei der Content-Produktion, auch beim Marketing, ne? Auch im Business. Das dürfen wir dranbleiben. Dass der auch ein Teil von der Content-Produktion wird. Bianca, was wünschst du dir fürs neue Jahr?
Ich hatte eine kleine Kartenlegung und ich hatte tatsächlich als die Hauptkarte fürs neue Jahr ein umgedrehter Wombat. Wombat ist auch gerade sortiert. Und das hat die Bedeutung mit dem Zuhause sein, Zuhause ankommen. Und da der aber umgedreht war, also da der falschrum im Kartenstapel drin war, war es auch dieses so, das Zuhause ein bisschen neu und anders für sich interpretieren. Und das ist etwas, was ich mir fürs neue Jahr wünsche. Also sowohl tatsächlich mit Orten und Räumlichkeit, dass ich mich da neu und anders zu Hause fühle, als auch in meinem eigenen Business, dass ich meine Zone of Genius vielleicht noch ein bisschen mehr stärke, Dinge loslasse, die nicht so gut zu mir passen und da einfach noch mehr das Zuhause finden darf in meinem eigenen Business.
Ah, schön. Das wünsche ich dir auf jeden Fall auch. Ich danke dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast heute für uns und ja, für deine wahnsinnig tollen Inhalte, die du hier geteilt hast und für deine Expertise und wünsche dir natürlich noch einen weiteren, Book Launch ist ja jetzt vorbei, aber natürlich weiterhin tolle Verkaufszahlen für deine beiden Bücher. Also auch das erste kann ich weiterhin wirklich allen von Herzen empfehlen. Es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Danke, liebe Bianca.
Ich danke dir, Antonia. Und alles Gute auch dir fürs neue Jahr.
Dankeschön.